Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Heute mit Katrin Kühn. Und an diesem letzten Donnerstag im Jahr 2022 haben wir nur ein Thema, um das sich jetzt die gesamte Sendung dreht. Die polarisierte Gesellschaft. Gibt es sie wirklich? Und warum dieses Thema Polarisierung? Weil so oft davon die Rede ist.
Ob es die Pandemie ist, Kampf gegen den Klimawandel, die Frage der Zuwanderung.
Scheinbar unversöhnlich stehen Menschen sich gegenüber, die unterschiedliche Einstellungen haben.
Ich sehe mit Sorge, dass die Auseinandersetzung in unserem Land mit immer größerer Erbitterung geführt werden.
Die Stimmung im Land, in Familien, in Freundeskreisen leidet darunter. Dagegen hilft kein Impfstoff.
In Zeiten, in denen Polarisierung zunimmt und wir jeden Tag unsere Demokratie aufs Neue verteidigen müssen.
Und das sind nur einige Ausschnitte aus politischen Reden. Ähnliche Lageschilderungen gibt es in Medienberichten, Talkshows, Social Media. Aber ist das wirklich so? Oder ist es auch eine herbeigeredete Debatte um Polarisierung, Spaltung hier in Deutschland? Dazu jetzt in den kommenden knapp 50 Minuten Analyse, Blicke in die Geschichte, eine Vorab-Einsicht in noch nicht veröffentlichte Forschung und in die Grundlagen unserer Demokratie. Am Leibniz-Institut für deutsche Sprache in Mannheim. Da gibt es das sogenannte Deutsche Referenzkorpus. Das ist die weltweit größte Sammlung deutschsprachiger Texte, alles digital. Hier werden etwa Zeitungen, Aufsätze, Bücher und andere Texte archiviert, vom 18. Jahrhundert bis heute. Und mit gezielten Anfragen lässt sich herausfinden, wann welche Worte mit welcher Häufigkeit in diesen Texten auftauchen. Macht man das für Medien mit den Worten Spaltung und Polarisierung, dann kriegen wir dieses Ergebnis. Vor den Nullerjahren, also vor dem Jahr 2000, tauchten sie ziemlich selten auf, Polarisierung und Spaltung. Dann ein deutlicher Anstieg, der bis heute andauert. Es sind beliebte Schlagworte und wo Konflikte und Krisen sind, ist die Behauptung einer Polarisierung oder Spaltung oft nicht weit. Zu genau diesen ständigen Diagnosen und Analysen einer polarisierten Gesellschaft haben sich in diesem Jahr 2022 verstärkt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu Wort gemeldet, die sagen, Achtung, ist das nicht alles viel zu pauschal? Worum geht es in dieser Debatte? Wieso ist sie wichtig? Und was unterscheidet tatsächliche von herbeidiskutierter Polarisierung? Das bündeln wir jetzt einmal.
Wenn man dann diese Analysen gelesen hat, hatte man manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass Polarisierung ein sehr einfaches Mittel ist, um unsere eher schnelllebige und oftmals ja auch sehr komplexe Welt wieder in einfachere Kategorien zu unterteilen.
Paula Köhler ist Politikberaterin bei der Münchener Sicherheitskonferenz und hat bis vor kurzem in der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik mitgearbeitet. Sie blickt aus der Perspektive der Politikwissenschaften auf den Begriff der Polarisierung und wie er eingesetzt wird.
Wann immer man irgendwie einen Konflikt findet, ist der Polarisierungsbegriff nicht weit, sondern man bringt ihn den gleichen Anschlag und sagt, okay, die Gesellschaft polarisiert sich. Und dabei ist häufig gar nicht klar, was damit genau gemeint ist und ob man wirklich im längerfristigen Trend das erkennen kann.
Steffen Mau, Professor für Makrosoziologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er blickt aus einem soziologischen Winkel auf unsere Gesellschaft und die angebliche Polarisierung. Polarisierung meint, grob gesagt, das Auseinandertreiben gesellschaftlicher Gruppen. Es geht also um mehr als ein paar Konflikte, die besonders hitzig geführt werden.
Die Vorstellung ist schon, dass es so etwas gibt wie einen Riss, einen Keil oder einen Graben zwischen gesellschaftlichen Großgruppen, die sich eben auseinanderbewegen und vielleicht dann auch in einer Art von Wertekonflikt oder Kulturkampf hineingeraten.
Aber gibt es diesen Riss wirklich? Steffen Mau stellt das in Frage. Angefeuert hat er die Debatte mit einem Aufsatz Anfang 2022. Dort führt er Gründe an, die gegen eine Polarisierung der deutschen Gesellschaft sprechen. Demnach findet man für die meisten Politikbereiche seit den 1990er Jahren keine wesentliche Veränderung in der Einstellungsstruktur. Also es gibt etwa nicht viel mehr politisch radikale Meinungen. Und Einstellungen und Meinungen sind so unterschiedlich wie die Themen, um die es geht.
Also es gibt ja auch viele Linksliberale, die skeptisch sind im Hinblick auf das Gendern. Aber es gibt genauso natürlich konservative, traditionalistische, die sich vielleicht in der Flüchtlingskrise 2015, 16 oder jetzt auch in Bezug auf die ukrainischen Geflüchteten engagiert haben, aber sonst sehr, sehr konservative Positionen haben mit Vorstellungen, wie die Rollenverteilung zwischen Männern und Frauen auszusehen hat und sonstiges.
Die beliebte Diagnose, die deutsche Gesellschaft sei polarisiert, ist also so pauschal nicht haltbar. Aber wieso stellen es viele so dar?
Ich glaube, die Wahrnehmung kommt daher, dass eben oftmals die gesellschaftlichen Pole in der medialen Debatte am lautesten sind.
Auch Paula Köhler richtet sich in einem später mit dem Silke-Tempel-Essay-Preis ausgezeichneten Aufsatz gegen die, wie sie es nennt, Mythen der Polarisierung. So sind laut mehrerer Studien 2/3 der Gesellschaft eher in der politischen Mitte zu verorten und nur 1/3 an den Rändern. Doch oft ist der Rand lauter als Stimmen in der Mitte. Die Folge, es kann eine Kluft entstehen zwischen tatsächlicher und wahrgenommener Polarisierung.
Und das heißt, dass halt oft Meinungen diskutiert werden, die am provokantesten sind, die aber halt eben oftmals nicht Mittelpositionen sind. Und da findet sich dann ein Großteil der Bevölkerung einfach nicht wieder.
Deutlich wird das etwa am Beispiel von Twitter. Laut ARD-ZDF-Online-Studie 2022 sind dort bloß 10% der über 14-Jährigen mindestens einmal die Woche aktiv. Darunter verhältnismäßig viele Journalisten und Politikerinnen sowie Anhänger politischer Ränder und Populisten.
Und da sind wir dann eigentlich bei diesem Kernproblem, dass ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung, also politische Eliten und Meinungsmacher, von einem ebenfalls nicht repräsentativen Teil der Bevölkerung, nämlich wütenden Online-Trollen, mit Hass und Hetze überzogen werden. Und das wiederum wirkt sich auch auf die breite Debattenkultur aus und vermittelt oftmals das Gefühl, dass wir sehr viel polarisierter sind, als wir vielleicht in Wahrheit sind.
Etwa indem solche Online-Debatten in klassische Medien hineingetragen werden. Und auch Steffen Mau sieht in sozialen Medien und auch in Talkshows einen möglichen Grund für die wahrgenommene Polarisierung. Dort finden Debatten statt, die oft nicht das repräsentieren, was in der breiten Gesellschaft besprochen wird.
Also die Gesellschaft ist eben auch die Diskussion im Fußballclub oder im Kaninchenzüchterverein oder am Gartenzaun. Also da, wo sich Menschen irgendwie ein politisches oder ihr politisches Bewusstsein erschließen und das auch vermitteln.
Debatten und Konflikte sind also so facettenreich wie die Menschen, die an ihnen teilnehmen. Wenn es in Medien so dargestellt wird, dass wir in einer polarisierten Gesellschaft rivalisierender Lager leben, kann das auch praktische Folgen haben. Es kann dazu führen, dass sich Menschen überhaupt erst einem der Pole zuordnen.
Das kann man experimentell auch sehr gut nachweisen, dass Leute im Prinzip dazu neigen, dann stärkere Positionen einzunehmen, weil sie glauben, sie müssten sich dann von der Fremdgruppe oder von einer anderen Gruppe stärker abzugrenzen und sich affirmativer gegenüber der eigenen Gruppe zu verhalten. Das heißt, es gibt eigentlich so etwas wie eine Tendenz zur selbsterfüllenden Prophezeiung. Dadurch, dass man immer diese Gruppen behauptet, können sie natürlich auch entstehen.
Umso wichtiger ist eine Debatte darüber, was Polarisierung bedeutet und wann diese Diagnose angebracht ist. Denn Konflikte gibt es überall und im Einzelnen können sie durchaus auch polarisieren.
Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass man nicht in Panikmache verfällt, sondern konkret sich die Bedrohung, die unserer Demokratie ausgesetzt ist, anschaut und da dann versucht, Lösungen zu formulieren, anstatt einfach flächendeckend zu sagen, alles ist polarisiert und wir können sowieso nichts machen.
Steffen Mau und Paula Köhler waren das eben, ein Soziologe und eine Politikwissenschaftlerin, die beide sagen, stopp, nicht alles ist so zugespitzt, wie es dargestellt wird. In einem Beitrag von Luca Rese-Knauf, gesprochen von Katharina Wolter. Aber es gibt sie ja. diese hitzigen Debatten, sich gegenüberstehende Lager. Was ist da Schein und was ist Sein? Also sprich, wie ist die Lage bei uns in Deutschland? Das Team um Steffen Mau, wir haben ihn ja eben schon gehört, er ist einer derjenigen, der die öffentliche Debatte angestoßen hat, dieses Polarisierungsnarrativ zu überdenken. Hier Polarisierung, da Polarisierung. Er und sein Team forschen genau dazu inzwischen in einem größeren Projekt an der Humboldt-Universität in Berlin. Aktuell laufen die Auswertungen repräsentativer Befragungen, Gruppendiskussionen und auch einer Analyse der Medienberichterstattung. Veröffentlicht wird alles erst kommenden Herbst 2023, aber einen kleinen Einblick hat uns Steffen Mau schon jetzt für diese Sendung gegeben. Hallo Herr Mau, vielen Dank, dass Sie jetzt Zeit für uns haben, jetzt im Dezember.
Hallo Frau Kühn, ich grüße Sie.
Wie ist das Ergebnis? Stimmen öffentlich dargestellte und tatsächliche Polarisierung überein? Wie ist da Ihr Stand der Auswertung aktuell?
Also Deutschland ist kein fundamental gespaltenes Land. Das unterscheidet uns vielleicht von den USA, vielleicht auch von Großbritannien oder auch Frankreich, wo wir stärkere auch Muster der Polarisierung finden. Wir sehen eigentlich auch sozusagen im zeitlichen Verlauf eine große Stabilität in vielen Feldern, also dass wirklich die Einstellungen der Bevölkerung nicht auseinanderlaufen. Auch die Kritik von Ungleichheit, die Anerkennung von Diversität, dass das alles Dinge sind, wo wir ja jetzt kein fundamentales Aufklaffen von Meinungsdifferenzen beobachten können. Und in einigen Feldern sehen wir sogar auch ein Wachstum von Anerkennungsbereitschaft und eine sinkende Polarisierung, zum Beispiel ja, was Fragen ja, der sexuellen Orientierung und der Anerkennung homosexueller Partnerschaften angeht.
Könnten Sie das vielleicht ein bisschen genauer erklären? Weil das ist ja durchaus ein Themenfeld, wo es in öffentlichen Debatten oder medialen Debatten manchmal sehr explodiert, sage ich mal.
Ja, das ist so ein Eindruck, den man selber natürlich auch immer teilt, wenn man die Zeitung aufschlägt oder in den sozialen Medien unterwegs ist, dass es um dieses Feld enorme Kontroversen gibt. Die gibt es auch in unserer Studie. Aber es ist so, wenn wir das wirklich im zeitlichen Verlauf anschauen, waren diese Kontroversen in den 90er Jahren viel, viel größer. Auch die Anerkennungsbereitschaft war eine ganz andere. Wir sehen eher eine abnehmende Polarisierung. Also wirklich einen ganz generellen, ganz fundamentalen und auch markanten Trend in Richtung größerer Anerkennungsbereitschaft. Ist es eine Selbstverständlichkeit zu sagen, ja, homosexuelle Paare sollen rechtlich gleichgestellt werden. Sie sollen die Möglichkeit haben, eine Ehe einzugehen. Sie sollen auch Kinder adoptieren zu wollen. Da sehen wir große Mehrheiten in der Bevölkerung, die das bejahen. Wir haben auch, dass Transpersonen anerkannt werden sollen. Das ist auch etwas, was von großen Mehrheiten bejaht wird. Und das war in den 90er Jahren noch nicht so. Da war die Gesellschaft durchaus gespalten, also da halb und halb. Und da hat sich sehr, sehr viel bewegt.
Wie lief das denn in Ihren Fokusgruppen? Also das sind Gruppen mit ausgewählten Menschen, die eine bestimmte Struktur dann repräsentieren als Gruppe. Wie lief denn dann das ab in der Debatte, wenn es zum Beispiel um dieses Thema ging? War das dann nicht polarisiert oder war es so, wie wir es auch öffentlich wahrnehmen?
Ja, man könnte schon sagen, dass so Diversität und auch die Diversitätsanerkennung sowas ist wie so ein generelles Narrativ, zu dem sich alle positiv verhalten. Und wir haben so etwas gefunden, was wir so mit Ja-Aber umschreiben. Also die Leute haben immer gesagt, ja, ich bin ja dafür und jeder soll nach seiner Fasson und so weiter. Also es wurde den Leuten ja zugebilligt, dass man sozusagen so leben kann, wie man gerne möchte. Und gleichzeitig gab es auch immer Einschränkungen. Also das sind eigentlich die Punkte, um die es die Kontroversen geht. Also dass die Leute ablehnen, dass es so etwas gibt wie, ich muss das in Anführungszeichen setzen, Sonderrechte für bestimmte Gruppen, dass man manchmal das Gefühl hat, diese Gruppen überziehen es mit ihren Forderungen. Also ihr habt doch jetzt schon genug und jetzt gebt doch einfach mal ein bisschen Ruhe. Also dass man sich doch ein bisschen im Gleichklang der Dinge gestört fühlt. Das waren so im Prinzip Stoppschilder, die Leute gesetzt haben. Also die haben einerseits gesagt, ja, wir sind anerkennungsbereit und das soll alles möglich sein. Und da war auch eine große Liberalität vorhanden. Aber andererseits hat man eben nur so etwas zu erkennen gegeben, was Rainer Forst mal Erlaubnistoleranz genannt hat. Also keine sehr, sehr so positiv besetzte, wertschätzende Form der Akzeptanz, sondern eher eine Akzeptanz, ja, das im allgemeinsten Sinne toleriert. Und dann gab es viele auch Kontroversen darum, dass man ja zum Teil in seiner eigenen Lebensführung kulturell irritiert war. Also wenn andere Gruppen sich zu stark auch öffentlich präsentiert haben, dass man das dann als störend empfunden hat und darauf eben auch stark reagiert hat.
Vielleicht kommen wir da ja zu einer Wurzel des Ganzen, wenn Sie sagen, wenn das in das eigene Leben oder an die eigene Identität herankommt. Waren das dann die Punkte, wo es hitziger wurde? Also wenn es um das, wie ich mich auch im Alltag dann zu etwas verhalte, ging, knallt es da dann auch in Ihren Diskussionen?
Ja, also das sind dann Formen der kulturellen Irritation, also wo Leute das Gefühl haben, durch die Aufwertung bestimmter Gruppen müssten sie selber in gewisser Weise gesellschaftliche Geltungsverluste hinnehmen. Also wo doch stärker so eine Rivalität gesehen wurde. Also das eine wurde mit dem anderen in ein Verhältnis gesetzt. Bei vielen auch Anerkennungsformen, auch rechtlichen Anerkennungsformen haben wir ja gar nicht so eine Kollision eigener Interessen mit den anderen, weil wenn man einer Gruppe was gibt, wird einem selber ja noch lange nichts weggenommen. Aber sobald das dann eben auch mit Formen der kulturellen Anerkennung verbunden war und auch mit so gesellschaftlichen Umwertung, dass man das Gefühl hat, ja, ich sitze jetzt hier am kürzeren Ende und am kürzeren Hebel und alles, was sich gesellschaftlich verändert, bewegt sich eigentlich von mir weg. Das hat starke Reaktionen hervorgerufen. Und vielleicht sollte man noch erwähnen, und wenn die Leute das Gefühl hatten, ihnen wird in gewisser Weise etwas oktroyiert, es wird von außen, von staatlichen Institutionen aus, von den Medien und anderen sozusagen in der Form der Bevormundung ihnen serviert oder dargereicht, das hat auch eben immer starke negative Gefühle hervorgerufen. Eine Form von Reaktanz könnte man letzten Endes sagen.
Ich versuche mir das jetzt mal beispielhaft vorzustellen. Also ich zum Beispiel bin die ersten Jahre meines Lebens in einem sehr katholischen Ort aufgewachsen und das war ein Umfeld, in dem Homosexualität zum Beispiel nicht geduldet wurde. Und das bestimmte natürlich dann auch die Normen, die mich umgaben, wie mein Umfeld tickte, in dem ich dann groß wurde in diesen Jahren. Und das ist ja etwas, das einen prägt. Und wenn jetzt so eine Debatte kommt und eigentlich sage ich natürlich, ich erkenne das alles an und dann trifft es auch wirklich in meinen Alltag. Ist es dann quasi ein innerer Konflikt, den die Menschen mit sich selbst austragen müssen und der dann in so einer polarisierten Diskussion einfach an die Oberfläche schwappt?
Zum Teil, das sind aber auch zum Teil Diskurseffekte, könnte man sagen. Also es gibt auch die Diskrepanz bei Leuten, dass die sagen, in meinem privaten Umfeld, in meiner Familie, in meiner Nachbarschaft kenne ich solche und solche Leute. Und die sagen, die sind alle ganz normal, unglaublich nett und wir kümmern uns und wir helfen. Und gleichzeitig haben sie Vorbehalte gegenüber bestimmten öffentlichen Debatten. Da gibt's wirklich auch eine Diskrepanz. Wir können das auch im Bereich der Migration sehen, dass Leute zum Teil nachbarschaftliche Hilfe leisten oder 2015, 16 sich in Willkommensinitiativen engagiert haben und gleichzeitig sagen, ja, dass sich jetzt alles ändert, das möchten wir eben nicht. Was wir generell finden, auch in unseren Daten, ist ein großes, ja, so ein Gefühl des Überrolltwerdens. Also viele Leute sagen, der soziale Wandel geht mir viel zu schnell, ich komme einfach nicht mehr mit oder es ist schwer, da überhaupt mitzuhalten. Und das ist so ein, sozusagen, da geht es da nicht um einzelne Aspekte oder einzelne rechtliche Anerkennungsformen, sondern es geht um so einen generellen, sehr, sehr schnellen sozialen Wandel, der eben auch zu Formen der Überforderung führt. Und da bremsen eben viele Leute. Das andere, was Sie angesprochen haben, das gibt es natürlich auch, dass im sozialen Nahumfeld man doch Vorbehalte hat, wenn es da zu solchen neuen, ja, kulturellen Umwertungen und auch Veränderungen kommt, die zum Beispiel durch Migration ausgelöst werden.
Bei welchen Themen, über die wir gerade gesellschaftlich diskutieren, stellen sich denn bei Ihnen ja vielleicht sogar regelmäßig die Nackenhaare auf, sage ich jetzt mal, wenn Sie da die zugespitzte Debatte verfolgen, weil das quasi dem Ziel nicht dient? Gibt es da welche?
Ja, ein Thema ist zum Beispiel der behauptete Generationenkonflikt, der sozusagen, den ich fast täglich irgendwo lese, dass irgendwie die junge Generation jetzt klimabewegt sei und den Älteren das Klima total egal wäre. Das ist überhaupt nicht so. Also die Generationenunterschiede gibt es, aber die sind sehr maßvoll. Generell finde ich, das Klimathema wird eigentlich falsch diskutiert. Das wird ja immer so getan, als hätten wir jetzt einen Grundkonflikt zwischen denjenigen, die den Klimawandel irgendwie wissenschaftlich, als wissenschaftlichen Tatbestand akzeptieren und denjenigen, die ihn leugnen. Aber wir haben zum Beispiel in Deutschland einen ganz, ganz geringen Anteil, 4, 5, 6%, je nach Studie, von Leuten, die überhaupt Zweifel am Klimawandel und den großen Problemen, die damit verbunden sind, haben. Die allermeisten Leute sagen, das ist ein riesiges Problem und die Konflikte drehen sich eigentlich um die Bewältigung des Klimawandels. Also gibt es Gruppen, denen geht es zu schnell, anderen geht es nicht schnell genug. Und dann gibt es natürlich große Diskussionen um die Frage der Kostenverteilung, der Lastenverteilung, der sozial-ökologischen Transformation. Das ist eigentlich sozusagen die Konfliktfront, an der wir uns bewegen und nicht diejenige zwischen Klimaleugnern und denjenigen, die sich auf die Wissenschaft berufen.
Steffen Mau, Makrosoziologe an der Humboldt-Universität Berlin, also Soziologie, die das große Gesellschaftliche im Blick hat, mit einem Einblick, Preview, sagt man da auch, in die Forschungsergebnisse seines Teams zu gesellschaftlicher Polarisierung. Und ich halte zwei der Punkte jetzt nochmal fest. Es knallt in Diskussionen nach diesen Ergebnissen, vor allem dann, wenn eine Seite von der anderen erwartet, dass sie etwas nicht nur toleriert, sondern auch gut finden soll. Und wenn das Gefühl entsteht, von anderen bevormundet zu werden. Und Stichwort der behauptete Generationenkonflikt. Dass es den so gar nicht gibt, das sagt nicht nur Steffen Mau, sondern das ist auch etwas, was mein Kollege Jakob Mainz erfahren hat, als er für uns ein wenig zu dem Thema überhitzte Debatten auf den Kölner Straßen unterwegs war.
Ich bin halt eine Friseurmeisterin, die 45 Arbeitsjahre hinter sich hat.
Und sie hat gesagt,
wir haben jetzt in meiner Altersgruppe, ich bin also Babyboom-Gruppe, die jetzt irgendwann so in den nächsten Jahren kurz vor der Rente steht, wir haben natürlich Sorge um unsere Zukunft, weil wir ja alle 40, 45 Arbeitsjahre hinter uns haben und nicht wissen, bleibt unsere Rente sicher. Also da können wir uns dann den ganzen jungen Leuten anschließen, die ja auch Sorge haben, wie wird ihre Zukunft aussehen.
Ein wirklicher Generationenkonflikt, das klingt sicher anders, würde ich sagen, auch wenn es bei manchen Themen trotzdem ganz, ganz sicher auch sehr unterschiedliche Perspektiven gibt. Hitzige Debatten, ist das neu, wirklich neu? Eigentlich beantwortet sich diese Frage ja von selbst. Und wir haben eben schon erfahren bei dem Einblick in die Auswertung aus dem Berliner Forschungsprojekt, bei manchen Themen klafften die Einstellungen früher deutlich stärker auseinander. Manchmal tut der Blick in die Geschichte ja auch gut, fürs Jetzt. Mein Kollege Luca Rese-Knauf hat genau deswegen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler getroffen, die sich damit beschäftigt haben, mit historischen Momenten der Polarisierung und Spaltung.
Die beiden Urspaltungen dieser modernen Gesellschaft sind ja eigentlich die religiösen Konflikte, die durch die Reformation ausgelöst worden sind, Bürgerkriege, und dann die Klassenkämpfe des 19. Jahrhunderts, die in einzelnen Fällen zu Revolutionen geführt haben.
André Kieserling, Professor für soziologische Theorie an der Universität Bielefeld.
Von einer gespaltenen Gesellschaft kann man, glaube ich, sprechen, wenn es einem Konflikt gelingt, alle Mitglieder der Gesellschaft auf die eine oder die andere Seite zu bringen.
Jürgen Kaube, Soziologe und einer der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
Und wenn er dann auch auf alle Rollen, die sie haben, ausstrahlt, also wenn die dann auch in ihren Berufsrollen oder als Eheleute oder religiös oder im Vereinsleben diesen Konflikt mit übernehmen würden.
Zusammen haben Kieserling und Kaube das Buch »Die gespaltene Gesellschaft« geschrieben. Dort untersuchen sie historische Fälle gespaltener und polarisierter Gesellschaften, etwa in Nordirland. Everybody knows the war is over.
Everybody knows the good guys lost. Der Witz ist, geht eben so, dass jemand in Belfast über die Straße läuft und er wird gefragt, ob er Katholik oder Protestant ist. Und dann sagt er, ich bin Jude, woraufhin das Gegenüber sagt, ja, aber bist du denn ein protestantischer oder ein katholischer Jude? Und das zeigt sozusagen, wie stark die Unterscheidung ist, dass sie selbst angewandt wird auf Dinge, auf die man sie gar nicht anwenden kann, weil ja Judentum auf derselben Ebene liegt wie Protestantismus und Katholizismus und kein Unterfall davon ist. How it goes.
Everybody knows. Der Nordirland-Konflikt. Eine lange Geschichte mit seinem Höhepunkt zwischen den 1960er und 90er Jahren. Bürgerkriegsartige Zustände zwischen Katholiken, die sich Irland zugehörig fühlten, und Protestanten, die sich Großbritannien zugehörig fühlten. Massaker und Anschläge mit vielen, auch zivilen Opfern. musikalisch aufgegriffen etwa in Zombie von den Cranberries oder in Sunday Bloody Sunday von U2.
Und in Nordirland war es eben so, dass dann diese Unterscheidung der Konfessionen fast das gesamte öffentliche Leben organisiert hat. Die politischen Parteien sowieso, die Berufstätigkeit, also eine hohe Zahl nordirischer Arbeitnehmer ist in religiös homogenen Betrieben beschäftigt. Die Schulen sind fast ausschließlich Konfessionsschulen. Die Ehen sind ausschließlich monokonfessionell oder fast ausschließlich. Es nimmt jetzt ein bisschen zu. Aber es sind immer noch ganz geringe Prozentzahlen. Man wohnt protestantisch und katholisch in den entsprechenden Vierteln.
Die zum Teil getrennt sind durch sogenannte Friedenslinien. Mauern, vor allem in der nordirischen Hauptstadt Belfast, die auch heute noch stehen. Mit bis zu 8 Metern deutlich höher als die Berliner Mauer. Hier kann man also, so die Schlussfolgerung, von einer gespaltenen Gesellschaft reden. 2 große Lager, ein tiefer Graben und wenig Raum für Kompromisse.
Und dagegen verblassen dann viele Spaltungsdiagnosen, die wir so für unsere Gesellschaft haben.
Weniger extrem als die gesellschaftliche Spaltung ist auch im Vokabular von Kieserling und Kaube die Polarisierung, auch in einzelnen Konflikten oder Debatten. Beim Blick zurück sei das nichts Neues, sondern eher der Normalfall. Etwa wenn man sich den Ton in politischen Debatten anhört.
Ich sage die Wahrheit und wenn ich mich irre, sage ich das auch. Aber Sie sind Leute, die können nur andere mit Füßen treten. Das kriegen Sie nicht fertig. Mann, hampeln Sie doch nicht so herum. Sie sind doch Geschäftsführer und nicht Geschwätzführer.
1978 im Bonner Bundeshaus. Der damalige Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion Herbert Wehner zu Philipp Jenninger, Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Vor allem die neue Ostpolitik der SPD Anfang der 70er Jahre sorgte, erzählt André Kieserling, für viele hitzige Debatten zwischen Regierung und Opposition.
Und alle damaligen Gegner dieser Politik, die CDU und CSU vor allem, haben behauptet, dass das eine Politik für Vaterlandsverräter ist, in der auf die Einheit der Nation, auf die Aussicht auf Wiedervereinigung verzichtet wird, von Leuten, die vermutlich sowieso mehr Beziehungen zu Moskau haben, als sie zugeben, ideologische Nähe und was nicht alles. Also wenn Sie sich diese alten Parlamentsdiskussionen ansehen, das war damals üblich, dass man den Gegner hinstellte als jemanden, den man nicht wählen kann. Und wenn man sich daran erinnert, ist der Ton in den deutschen Parlamenten eher zurückhaltender geworden.
Und auch die Vokabel der Spaltung und die Warnung davor tauchen schon in früheren Debatten auf. Prominent beim späteren Bundespräsidenten Johannes Rau. Hier als SPD-Kanzlerkandidat im Wahlkampf 1986.
Und wenn ich gesagt habe, versöhnen statt spalten, dann habe ich doch nicht gesagt, gießt die Soße der Harmonie über die Konflikte der Welt. Sondern ich habe gesagt, bringt Menschen zusammen.
Atomkraft ja oder nein? Die NATO-Nachrüstung, Fragen nach der Wiedervereinigung und viele weitere Themen. Der Blick zurück zeigt, Phasen intensiver Konflikte sind kein neues Phänomen, sondern Teil der Geschichte der Bundesrepublik.
Ich finde ganz interessant, dass Kaiser Karl IV. 1356 die erste deutsche Verfassung mit den Worten begonnen hat, eine Gesellschaft, die in sich gespalten ist, wird zugrunde gehen, weil seine Fürsten zu Diebesgesellen werden. Also weil seine Fürsten sozusagen mit konkurrierenden Mächten dann paktieren und sozusagen der eigenen Sache Schade zufügen.
Eva Schlothäuber ist Professorin für mittelalterliche Geschichte an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und forscht zu Aspekten der Vormoderne, also dem langen Zeitraum zwischen der Antike und der Zeit um das Jahr 1800. Sie sagt, diese Zeit werde oft vernachlässigt, sei aber überaus wichtig, um unsere heutige Welt zu verstehen und um zu erkennen, welche Phänomene neu sind und welche es vielleicht immer schon gab. Die europäischen Gesellschaften waren damals noch nicht in Nationalstaaten organisiert, sondern in Standesgesellschaften.
Man kann sich das vielleicht so vorstellen, dass bei einer Standesgesellschaft die verschiedenen Gruppen, die unfreien Bauern, die Bürger, der Adel, der Klerus in einzelnen Zimmern sitzen. Und dann ist natürlich weniger Streit, aber man bekommt auch weniger voneinander mit. Ne? Also die effektive Spaltung war höher. Aber wir empfinden heute die Spaltung und die Polarisierung sehr viel mehr, weil wir sozusagen alle zusammen am Tisch sitzen und die Unterschiede deswegen viel leichter wahrnehmen können. Weil wir als hochverdichtete Gesellschaft sehr nah zusammengerückt sind und sehr weitreichend über uns informiert sind.
Vor allem durch die sogenannten neuen Medien. Und auch hier lohnt sich der Blick zurück in die schon länger vergangene Geschichte. Etwa auf die Medienrevolution im 15. und 16. Jahrhundert, die mit dem Buchdruck kam. Die Literatur wurde erstmals vom Lateinischen in die Volkssprache übersetzt. Es kam zu einer Entgrenzung von Wissen und einer Emanzipierung bislang ungelehrter Schichten.
Also ein ganz tolles Beispiel ist eigentlich die Kirche. Die hat ja mit dem Klerus und dem Latein sozusagen das Monopol auf der Auslegung gehabt. Und der christliche Glaube ist ziemlich komplex. Also da konnte man auch zu sehr unterschiedlichen Meinungen kommen. Und in dem Moment, wo das in die Volkssprache übersetzt wird, dann eben später auch durch Luther, haben alle einen Zugriff drauf. Und das hat natürlich zu großen Problemen geführt und auch zu, wie Sie wissen, zu schwerwiegenden Spaltungen. Aber war letztendlich eine wichtige Entwicklung für uns.
Diese Entgrenzung von Wissen finde heute, so Eva Schlothäuber, in einem weitaus größeren Maße statt. In Zeiten von Google und sozialen Medien. Mit diesem Wissen müsse man erst mal lernen, umzugehen. So entwickelten sich mit dem Buchdruck neue Methoden der Text- und Quellenkritik, etwa das Redigieren und Kommentieren von Texten und das Überprüfen von Ursprung und Quellen.
Also weil neue Schichten sozusagen sich Texte und Wissensbereiche erschlossen haben, brauchten sie auch neue Fähigkeiten, damit umzugehen. Sie konnten plötzlich selber nachprüfen, was die Prediger sonst auf Latein gesagt haben, was sie tun sollen. Die konnten auch selber hinterfragen, soll ich mich an diese Normen, die 10 Gebote, soll ich mich halten und warum? Diese Diskussion kam da in Gang. Und dafür mussten sie natürlich das erst verstehen. Und so ist es heute auch. Also wir müssen verstehen, was wir vor uns haben, sonst haben wir keine Chance.
Der Buchdruck, die Herausforderungen da, die sind längst bewältigt und auch oft längst vergessen. Die Medienrevolution durch das Internet, eine ungemein große, die ist das längst nicht. Vielleicht ist es da gut, sich darauf zu besinnen, dass es durchaus gute Werkzeuge dazu gibt für die Diskussionen da in Social Media und Co. Wir vielleicht gar nicht so schlecht ausgerüstet sind. Zum Beispiel durch die Grundlagen, die Leitplanken, Säulen unserer Demokratie. Denn sie verpflichtet uns sogar zur Debatte.
Ich würde emphatisch die These vertreten, dass Debatten ein Lebenselixier und eine notwendige Funktionsvoraussetzung der Demokratie sind.
Eva Otzuk ist das, Demokratietheoretikerin und Professorin an der Universität Regensburg. Sie hat uns für diese Sendung einige Eckpunkte zum »Wie geht Debatte in einem Land, wie wir es sind?« mitgegeben. Denn wer diskutiert, kann sich eine Meinung bilden, letztlich auch für die Entscheidung, wen man wählt. Und so, welche Regeln, Gesetze dann entstehen.
Gesetze sind immer Freiheitseinschränkungen und die liberale Demokratie will natürlich die Freiheit der Einzelnen sehr stark auch schützen und hochhalten. Insofern sind Gesetze immer begründungsbedürftig.
Und das alles geht natürlich nur nach einer Debatte, in der die Standpunkte auch ausgetauscht wurden. Und Eva Otzuk hat uns auf noch etwas hingewiesen, nämlich niemand hat ein Anrecht darauf, Recht zu haben.
Von Debatten kann man einiges erwarten, man darf sich nicht zu viel erwarten, man darf sich nicht erwarten, dass hinterher alle einer Meinung sind. Konsens ist nicht immer das Ergebnis von Debatten und das muss auch gar nicht so sein.
Denn wenn sich alle einig wären, bräuchte es ja auch nicht laufend Regeln und Gesetze. Und doch etwas ist für die Demokratieforscherin wichtig, wie diskutiert wird.
Ganz zentral für demokratische Debatten ist auch das Wie, der Modus, wie man diese Debatten führt. Und hier könnte man sagen, eine demokratische Debatte haben wir dann, wenn wir als Bürger, als Bürgerinnen und Bürger mit anderen Bürgern diskutieren. Und zwar mit anderen Bürgerinnen und Bürgern, die wir als Freie und als Gleiche achten. Der Modus des demokratischen Debattierens verlangt, respektvoll und zivil miteinander umzugehen. Das heißt zum Beispiel, dass man bereit ist, auch Gründe zu bringen für die eigene Position, zu erklären, zu informieren.
Und jetzt sage ich, dass alles eben die Rückbesinnung auf Streiten in einer Demokratie, das passt ziemlich zu dem, was uns die Menschen hier jetzt vor ein paar Tagen in Köln auf der Straße gesagt haben, was sie sich wünschen für Diskussionen, Debatten.
Auf die Argumente der anderen eingehen, selber nicht unbedingt mit aller Macht auf seiner eigenen Meinung bestehen, wenn die nicht angenommen wird von den anderen und irgendwann die Diskussion auch gut sein lassen. Ne?
Dass man bei manchen Dingen vielleicht dann einfach auch so ein bisschen mal einen Schritt zurückgeht, nochmal vielleicht, bevor man Dinge sagt, auch mal seine Position nochmal überdenkt.
Vielleicht sollte man sich mehr mit allen Bevölkerungsgruppen auseinandersetzen und auch mit allen Altersgruppen.
Nicht immer von vornherein das Böse in dem Gegenüber sehen. Eigentlich sind wir ja alle Menschen, ne? Und müssen versuchen, zusammenzuhalten.
Aber gut, es gibt halt so bestimmte Themen, da hat man halt eine gewisse Meinung. Da ist man dann auch so ein bisschen eingefahren.
Tja, und manchmal bei allen guten Vorsätzen, es gibt sie eben, so bestimmte Themen, wo es dann einfach auch mal hitziger wird. Wie ließe sich das hinkriegen, auch wenn es manchmal aufflammt? Ein am Ende guter, konstruktiver Umgang miteinander in einer Demokratie. Darüber habe ich mit Alexander Wuttke gesprochen. Er ist Professor für Digitalisierung und politisches Verhalten an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Hallo, Herr Wuttke.
Guten Tag.
Vielleicht einmal zum Einstieg. Sie sind Politologe, Sie beschäftigen sich viel auch mit Debatten in einer Demokratie. Vielleicht könnten Sie uns einmal ein kleines Anti-Szenario zeichnen. Wie sähe es aus ohne Polarisierung? Was hätten wir dann für eine Gesellschaft?
Also Polarisierung in meinem Verständnis zumindest ist ja vor allem auch Konflikt. Und in einer Gesellschaft, in der wir sowohl Reiche als auch Arme haben, in der es sowohl Abenteuerlustige als auch die Ängstlichen gibt, ist eine Gesellschaft ohne Konflikt insofern eigentlich nicht denkbar, weil ja unterschiedliche Interessen und Weltanschauungen aufeinanderprallen und weil solche Interessensunterschiede eben nicht völlig nivelliert werden können, wäre eine völlig konfliktfreie Gesellschaft dann eigentlich eine solche, in der die ja tatsächlich eigentlich existierenden Konfliktlinien lediglich unter die Oberfläche gedrückt werden. Und wenn wir jetzt in die Geschichte der Demokratie zurückblicken, waren Konflikte vielleicht nicht immer, aber zumindest doch öfters auch immer Quell von Emanzipation und Befreiung von bestimmten Bevölkerungsschichten. Und dass zum Beispiel, wenn wir in die USA blicken, die Schwarzen als politisch gleich erkannt wurden, das hatten wir ja nicht an einem runden Tisch erreicht, sondern durch Konflikt auf der Straße zum Beispiel. Und insofern denke ich, wäre eine Gesellschaft, die Konflikte übertüncht, zumindest in dieser Hinsicht auch eine Gesellschaft des Stillstands.
Warum gibt es denn aber dann so die große Sehnsucht nach Einmütigkeit? Das schwingt ja so oft mit.
Also in der Politikwissenschaft selbst gibt es auch die These, dass viele Bürgerinnen und Bürger von der Politik so etwas wie Stealth Democracy wollen, also Politik, die irgendwo unsichtbar im Hintergrund als leiser Problemlöser auftritt. Und das sich zu wünschen, ist auch ziemlich nachvollziehbar, weil für die Bürgerinnen und Bürger das ja auch die bequemste Form ist. Man selber muss nichts machen und die Politikerinnen und Politiker werden dafür bezahlt, praktisch als Manager oder Verwalter das Technische aufzulösen und das Handwerkliche gut auszuführen. Und all diese Aspekte sind ganz sicherlich auch Teil der demokratischen Politik und eine Methode, Konflikte aufzulösen. Aber die Erwartung an demokratische Politik, dass alle Interessensgegensätze und alle moralischen Konflikte so aufgelöst werden, das ist vielleicht auch eine Überfrachtung der demokratischen Politik, weil es nicht zu jedem Konflikt eine salomonische Lösung geben kann. Und wir als Bürger müssen vielleicht insofern auch unsere Erwartungen anpassen, als dass nicht alle Konflikte salomonisch gelöst werden können. Und diese Hoffnung ist, glaube ich, vor allem dann recht bequem, wenn man selbst in einer gesellschaftlichen Position sitzt, die für einen gut erträglich ist und wo man selbst gar keine Konflikte braucht, um Veränderungen herbeizuführen.
Jetzt weiß ich, dass Sie sagen, diese Dinge, die Sie eben skizziert haben, die sind zu wenigen Menschen klar. Also viele Menschen würden die Demokratie für ein zu vages Konstrukt halten. Warum ist das denn so, wie Sie das skizzieren?
Also zum einen ist es, glaube ich, ganz verständlich, dass sich jeder normale Mensch darum kümmern muss, dass die Kinder zum Fußballverein gehen, dass der neue Handyvertrag verlängert wird und dass der Konflikt im eigenen Job gelöst wird. Und insofern sind nicht alle Politikprofessoren und nicht alle Politikjournalisten, und das ist auch kein Vorwurf, sondern ganz normal, dass demokratische Fragen und die Auseinandersetzung damit nur einen kleinen Teil im Alltag von Bürgerinnen und Bürgern einnehmen. Und genauso wie manche Bürger vielleicht Erwartungen an die Politik anpassen müssen und wir nicht zu viel erwarten dürfen von demokratischer Politik, so müssen wir vielleicht auch in mancherlei Hinsicht Erwartungen an Bürger anpassen, weil Bürger noch anderes im Leben zu tun haben, als sich damit auseinanderzusetzen, wie welche Grundgesetzartikel aussehen oder der politische Konflikt geregelt werden sollte.
Gibt es denn für Sie Themen, die Sie sehen aktuell, die sehr relevant sind, die wir zwingend unbedingt in unserer Demokratie gerade diskutieren müssten, die unsere Demokratie auch herausfordern, die aber vielleicht hinter manchen anderen Schwarz-Weiß-Debatten hinten anstehen?
In meiner Wahrnehmung ist allein der Umstand, dass Sie diese Frage stellen, bemerkenswert, weil wir überhaupt seit langer Zeit in meiner Wahrnehmung wieder Diskussionen über Demokratie selbst führen und Demokratie nicht mehr als Selbstverständlichkeit annehmen, sondern deswegen immer mehr Menschen meiner Wahrnehmung nach auch beginnen, aktiv sich die Frage zu stellen, was wir eigentlich am aktuellen System des demokratischen Konfliktlösens ändern können, was nicht gut läuft, was besser läuft. Weil Demokratie ist ja nichts Gottgegebenes, sondern ist ja auch ein menschengemachtes System. Und jedes menschengemachte System kann ja auch durch Menschen geändert werden. Und es gibt immer neue Vorschläge, jetzt gerade durch Bürgerräte oder andere innovative demokratische Praktiken, wie wir dieses System, um gemeinschaftlich Konflikte zu lösen, in Frage stellen oder reformieren können. Und das scheint mir ein Charakteristikum dieser Zeit zu sein, dass wir uns aktiv wieder um Demokratiepolitik kümmern.
Wir haben vorhin in der Sendung auch erfahren, dass wir momentan auch in einer Phase sind, wo wir tatsächlich lernen müssen, wie wir mit dieser ganzen Flut an Informationen, die uns jetzt die Digitalisierung ermöglicht hat, umgehen. Also wie wir es schaffen, in so einer Informationsflut dann dennoch konstruktiv zu streiten und eben Debatten fokussiert auch zu führen. Sehen Sie das auch als Herausforderung?
Ja, also es gibt bestimmte Strukturprinzipien des Streitens online, die online anders sind als offline. Beispielsweise führt ja Anonymität dazu, dass wir soziale Normen und Hemmungen aus den Augen verlieren und uns freier fühlen, auszudrücken Dinge, die momentan oder mitunter tabuisiert sind. Und das hat natürlich positive Seiten, indem Menschen sich trauen, etwas zu sagen, was sich sonst nicht zu sagen trauen, aber ebenso negative Seiten, wenn es nämlich gute Gründe gibt, dass wir soziale Normen aufgebaut haben. Insofern.
Vielleicht hake ich da einmal ein. Eine soziale Norm ist zum Beispiel, dass ich meinen Müll nicht auf die Straße werfe. Jetzt mal eine ganz einfache Regel.
Genau, oder im digitalen Diskurs wäre eine soziale Norm, dass man vielleicht erstmal etwas Freundliches sagt, bevor man Kritik äußert oder andere Normen. Aber insofern ist es ein zweischneidiges Schwert, weil sowohl solche Normen positiv als auch negativen Charakter haben können. Und insofern funktioniert digitale Kommunikation sicherlich anders als Offline-Kommunikation in mancherlei Hinsicht. Aber was wir aus empirischer Forschung eben schon auch wissen, ist, dass die Leute, die sich online aggressiv benehmen, genau die gleichen Leute sind, die sich auch offline aggressiv benehmen. Weil es natürlich andere Strukturprinzipien gibt, die dazu führen, dass Online- und Offline-Diskussionen etwas anders funktionieren. Aber der Mensch ist eben immer noch der gleiche. Und in vielerlei Hinsichten gibt es insofern dann eben doch keine Unterschiede im Online- und Offline-Diskurs.
Das hieße, wir brauchen zwar bestimmte Regeln für soziale Medien oder den Umgang in der digitalen Welt, aber indem wir es quasi bei der Wurzel packen, beim gesamtgesellschaftlichen Miteinander, sind wir der Lösung näher.
Das haben Sie jetzt gut zusammengefasst, ja?
Ich überlege auch gerade, eigentlich ist das jetzt gar kein schwarzes Szenario, das Sie zeichnen, sondern etwas, das einem eigentlich Lust machen kann darauf, dass wir stolz sein können auf das, was wir haben, diese Chancen zu diskutieren und zu streiten.
Genau, also ich glaube, Totenstille in einer Demokratie ist kein Zeichen für eine lebendige Demokratie. Und der Austausch gehört zur Demokratie dazu und ist Zeichen davon, dass Demokratie so funktioniert, wie sie funktionieren soll. Wichtig bei diesem Austausch, je erhitzt er auch sein mag, ist, dass wir uns zumindest darauf einigen können, dass wir gemeinsam akzeptieren, am Ende das Ergebnis von demokratisch getroffenen Entscheidungen. Wichtig ist, dass jeder seine oder ihre Position deutlich machen konnte. Aber auch wenn man sich am Ende nicht durchsetzen konnte, gehört es zur Demokratie eben dazu, das zu akzeptieren, was die Mehrheit am Ende entschieden hat.
Gegen welche Gefahren aktuell rüsten wir uns denn, wenn wir das jetzt tun, also das besser lernen? Was bedroht vielleicht auch unsere Demokratie in Deutschland gerade? Ich denke da zum Beispiel an Rechtsextremismus, rechten Terrorismus. Wir hatten diese Razzia jetzt gegen mutmaßliche Reichsbürger im Dezember.
Wir sehen ja, dass insgesamt die Zeit vorbei ist, in der man dachte, dass die liberale Demokratie das einzig denkbare Regierungsprinzip ist, sondern zu Beginn der Corona-Pandemie hatte man die Vermutung, dass autoritär durchgreifende Staaten wie China eine solche Gesundheitskrise besser meistern können. Wir sehen, dass Ungarn versucht, eine Alternative zur liberalen Demokratie zu entwickeln. Und insofern müssen wir als Demokratinnen und Demokraten für uns fragen, was bei uns eigentlich gut läuft, was wir besser machen können, und stehen insofern wieder in einem neuen Systemkonflikt, der vielleicht aber eben auch dazu führt, dass wir uns des Umstandes wieder bewusst werden, dass demokratisch Entscheidungen zu fällen und Diskussionen zu führen nicht selbstverständlich ist, sondern die Entscheidung, die wir für uns getroffen haben, und die könnte man auch anders treffen. Das ist eine von uns gemachte Entscheidung, dass wir auf zivilisierte und in einem Diskurs sich befindende Art und Weise miteinander Konflikte austragen.
Alexander Wuttke, Politikwissenschaftler an der Ludwig-Maximilians-Universität München, mit einer, ja, ich sag mal, einer Perspektive auf Polarisierung, die einen auch stolz machen kann. Stolz auf die Demokratie, wie wir sie haben, in der es eben verschiedene Meinungen, Standpunkte, das Ringen darum gibt und darin auch ein Gegeneinander und wofür man auch etwas tun muss. Oder wie es Bundeskanzler Scholz im September in einer Bundestagsdebatte sagte:
In schweren Zeiten wächst unser Land über sich selbst hinaus. Wir haben eine gute Tradition, uns unterzuhaken, wenn es schwierig wird. Bund, Länder und Kommunen, Politik, Zivilgesellschaft, Arbeitgeber und Betriebsräte, Unternehmen und Gewerkschaften. Wer Spaltung herbeiredet, der gefährdet den Zusammenhalt in diesem Land. Und das ist jetzt das Falsche.
Das war die Sonderausgabe aus Kultur- und Sozialwissenschaften, jetzt zum Jahresende. Die polarisierte Gesellschaft, gibt es sie wirklich? Und die Antwort? Die ist nach all dem jetzt eben nein. Aber Streit, den gibt es. Und das ist auch oft gut so. Und das alles passt auch schon zum neuen Schwerpunktthema des Deutschlandfunk im jetzt kommenden Jahr, der Denkfabrik 2023. Die wehrhafte Demokratie ist das Thema. Ausgewählt haben Sie es, die Deutschlandfunk-Hörerinnen und Hörer. Ich bin Katrin Kühn und sage Danke auch an das Team hinter dieser Sendung. Luca Rehse-Knauf und Jakob Mainz in der Redaktion, in der Technik Christoph Maria Münch. Und die Musik hat vor allem Thomas Löfner ausgewählt. Alles Stücke, in denen sich die Interpreten mit Themen wie Revolution, Rebellion und Widerstand auseinandergesetzt haben. Thank you.
True.